Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mit Sandra Stalinski. Hallo und herzlich willkommen. Die Feiertage und der Jahreswechsel sind vorbei. Das neue Jahr ist schon wieder eine gute Woche alt und es kam, wie befürchtet, die Corona-Infektionszahlen steigen und steigen. Viele sind beunruhigt, machen sich Sorgen über mögliche Ansteckungen oder über einen schweren Verlauf. Andere fürchten weitere Corona-Maßnahmen und Einschränkungen, vielleicht sogar eine Impfpflicht. Und von denen wiederum gehen manche auf die Straße und protestieren lautstark, vereinzelt sogar mit Gewalt. In dieser schwierigen und komplexen Situation ist nicht nur die Politik gefragt, sondern auch die Kirchen. Welche Rolle sie hier spielen oder spielen sollten, darum soll es in der kommenden Stunde gehen, hier bei Deutschlandfunk Kultur. An Montagen gehen inzwischen deutschlandweit Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Am vergangenen Montag waren es insgesamt mehr als 100.000. Montagsspaziergänge für die Demokratie nennen das die Protestierenden und wollen damit auf die Leipziger Montagsdemonstrationen in der DDR anspielen. Auch in Berlin wird protestiert, und zwar an einem besonders symbolträchtigen Ort für die friedliche Revolution und die Wendezeit, nämlich an der Gethsemane-Kirche in Prenzlauer Berg. Hunderte Menschen beteiligten sich dort 1989-90 an Friedensgebeten und kritisierten die unrechtmäßige Inhaftierung von Menschen in der DDR. Dass der Vorplatz der Gethsemane-Kirche, wo damals Mahnwachen standen, jetzt zum Schauplatz von Protesten gegen die Corona-Maßnahmen geworden ist, dafür haben viele AnwohnerInnen und Gemeindemitglieder kein Verständnis. Sie wehren sich gegen diese Vereinnahmung der Kirche und ihrer Geschichte. Lucia Weiß war am vergangenen Montag dabei.
Nächste Station, Schönhauser Allee.
Von der S-Bahn-Station Schönhauser Allee zur Gethsemane-Kirche sind es nur wenige Minuten. Es ist schon dunkel. Von weitem sieht alles friedlich aus, an diesem winterlichen Montagabend im noch frischen Jahr. Vor der hell erleuchteten Kirche haben sich einige Menschen in Grüppchen zusammengefunden. Drinnen beten Gläubige für die Freilassung von politisch Inhaftierten, in der Türkei etwa oder in Belarus, wie jeden Tag. Die draußen Versammelten sind auf Einladung der Nachbarschaftsinitiative Gethsemane Kiez gekommen. Wer mag, kann sich einen farbigen Zettel aus einer Box nehmen und mit Filzstift einen Wunsch darauf schreiben. Dann werden die Zettel an eine spontan aufgespannte Wäscheleine vor der Kirche gehängt.
Heute, der erste Montag im Jahr, ist ein bisschen optimistischer. Wir wollen in die Zukunft blicken und wollen Sie fragen, euch fragen, was wir euch für das laufende Jahr wünscht und mit euch überlegen, wie wir solidarisch durch dieses Jahr kommen.
Wiebke ist eine der Mitbegründerinnen der Initiative, wohnt seit 15 Jahren im Kiez und hat zwei Kinder. Ihren Nachnamen will sie, wie auch die meisten anderen meiner Gesprächspartner, aus Sorge vor Anfeindungen nicht im Radio hören. Erst seit wenigen Wochen gibt es diese Initiative, als Reaktion auf die zunehmenden Proteste von selbsternannten GegnerInnen der Corona-Maßnahmen. Seit Monaten treffen diese sich an der Kirche. Sie vereinnahmen die Gethsemane-Kirche, diesen symbolischen Ort des friedlichen Widerstandes in der DDR, und missbrauchen dieses Andenken, sagt Wiebke. Am Vortag schildert die 44-Jährige das Anliegen der NachbarInnen, die sich hier zusammengeschlossen haben, so.
Die Kirche, die steht halt für Freiheit, ist halt ein Symbol der friedlichen Revolution. Und das findet auch tatsächlich noch immer im Bewusstsein der Bevölkerung statt. Das ist ein ganz wichtiger Ort. Und uns stört es halt ganz besonders, dass die Corona-Protestler sich diesem Ort zu bemächtigen und der ganzen Symbolik, die damit einhergeht. Also das Kerzenaufstellen, die Montagsdemonstrationen, das sind Punkte, wo wir sagen, das finden wir nicht okay, dass sie sich so an diese Diktatur anlehnen und sie damit auch verharmlosen.
Rückblick. Am frühen Abend des 13. Dezember versammeln sich zahlreiche Menschen vor der Gethsemane-Kirche. Die Veranstaltung ist nicht angemeldet, wie mir die Berliner Polizei auf Nachfrage bestätigt. Am Anfang seien es 80 Personen gewesen. Diese Zahl sei dann sukzessive auf 350 Menschen angestiegen. Im Internet verbreiten die Initiatoren danach ein Video von dem Abend.
Montag, der 13., ein Glückstag, 18 Uhr hier vor der Gethsemane-Kirche in Berlin-Prenzlberg.
Meine Damen, meine Herren, wenn kein 1,50 Meter Abstand eingehalten werden kann, müssen Sie bitte eine Maske aufsetzen.
Ich hab mal testen.
Fritzen sein. Reiht euch in die Demo ein.
Die Polizei möchte nicht von Ausschreitungen sprechen. Wohl aber hätten die BeamtInnen vereinzelt körperliche Gewalt gegen Demonstrierende angewendet. in Zusammenhang mit einem Angriff auf einen Polizisten und weil sich Personen gegen die Anordnungen der Polizei zur Wehr gesetzt hätten. Die Versammlung wird von der Polizei aufgelöst, die Corona-GegnerInnen ziehen weiter. Was die Teilnehmenden als losen Spaziergang bezeichnen, ist rechtlich gesehen eine unangemeldete Demonstration, erklärt die Polizei. Das klingt plausibel, denn die Treffen werden vorher öffentlich angekündigt und es wird zum Mitmachen aufgefordert. Den Telegram-Kanal der InitiatorInnen zu finden, ist nicht schwer. Das Motto der Corona-MaßnahmengegnerInnen: Freedom Parade.
Es gibt Ausnahmeregelungen für Maskenbefreiung.
Ich sag's Ihnen jetzt nochmal.
Sie begeben sich bitte dort stehen.
Auch an diesem ersten Montag im neuen Jahr verschärft sich die Situation an der Gethsemane-Kirche rasch. Mehrere Personen ohne Maske stellen sich demonstrativ nah an die Gruppe der NachbarInnen. Eine Frau ohne Maske filmt die ganze Zeit mit dem Handy und hält ein DIN A4-Schild in der Hand. Miteinander statt gegeneinander steht da auf schwarzem Papier mit Herzchen drumherum. Die Polizei weist auf die geltenden Masken- und Abstandsregeln hin. Der Ton ist gereizt. Die Frau beschwert sich, dass andere ihr zu nahe kommen würden, nicht umgekehrt. Weitere Menschen ohne Maske tauchen plötzlich auf, umringen die AnwohnerInnen oder sammeln sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Eng beieinander stehend, manche haben Kerzen in der Hand, ein Akkordeon spielt. Ich spreche zwei Frauen an, die neben der Wäscheleine mit den Wunschzetteln für das neue Jahr stehen. Sabine Horvath hat auf Twitter von der Nachbarschaftsinitiative erfahren. Sie ist aus Wilmersdorf hergekommen, aber dem Kiez rund um die Gethsemane-Kirche sehr verbunden, wie sie sagt. Wie sich der Abend entwickelt, findet die blonde Frau mit der roten Brille schade.
Wir sind hier umzingelt von offenbar Corona-Leugnern, die alle behaupten, sie haben Maskenatteste. Und jetzt sind schon vier Polizisten hier, vorhin mal ganz entspannt, nur zwei hier, nur so im Hintergrund gehalten. Und jetzt werden die immer wichtiger, haben sich Verstärkung gerufen. Es ist ein bisschen traurig. Die fangen jetzt hier an, die Sachen zu dominieren und so war es eigentlich nicht gedacht.
Neben Sabine Horvath steht Heike. Die beiden haben sich beim letzten Treffen der Nachbarschaftsinitiative kennengelernt und gehen jetzt immer gemeinsam hin. Heike ist im Südwesten von Deutschland aufgewachsen, wie sie erzählt. Als Teenagerin war sie Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre regelmäßig zu Besuch bei ihrer Schwester in Berlin. Heike hat die DDR auf diesen Reisen erlebt und fand es traumatisch. Den friedlichen Widerstand findet sie bewundernswert.
Ich bewundere einfach die Zivilcourage, die die Menschen in der DDR an den Tag gelegt haben, um dieses System zu ändern. Vielleicht wollten gar nicht alle die DDR beenden, sondern ich glaube, dass wirklich viele das System ändern wollten. Und die haben wirklich ganz viele Gefahren und Repressionen auf sich genommen. Und das hat nichts zu tun mit dieser Republik, mit dieser Demokratie, in der wir leben. Und gerade, dass hier jetzt so viel diskutiert wird, zeigt ja auch, dass wir nicht in der Diktatur leben.
Ich beobachte, wie die Menschen, die ohne Maske an der Gethsemane-Kirche sind, sich nicht an die Abstände halten und immer wieder gezielt provozieren. Die Polizei hat Verstärkung gerufen und daraufhin ziehen die rund 50 Menschen ohne Maske ab und machen sich auf den Weg durch den Prenzlauer Berg Richtung Danziger und dann zur Kollwitzstraße. Ich spreche mit einem Mann, etwa Ende 50, grauer Vollbart. Er stellt sich als Feig vor. Er trage aus medizinischen Gründen keine Maske. An der Gethsemane-Kirche sei er, um sein Engagement aus der DDR fortzusetzen, wie er sagt.
Ich bin Kind des Ostens. Ich habe hier auch in die Revolution sozusagen zu DDR-Zeiten mit begleitet. Ich war hier vielleicht so an drei Montagen war ich hier auch mit bei diesen Veranstaltungen. Also ihr kennt das, dass hier früher der Ort des Widerstandes war und dass sich hier wirklich Menschen getroffen haben, die letztendlich gegen eine Diktatur aufgestanden sind und die nicht ihre Demonstrationen angemeldet haben, weil auch das war verboten in der DDR, sondern die auf die Straße gegangen sind, weil sie keine andere Möglichkeit mehr gesehen haben, gegen dieses System aufzustehen. Und das verbindet mich mit diesem Ort. Und auch heute ist es ja so, die Demonstrationen werden ja sehr oft verboten mittlerweile. Die werden ja abgesagt, schon aus fadenscheinigen Gründen. Und deswegen ist es für mich auch wieder ein Ort, hier zu sein, um meiner Stimme Ausdruck zu verleihen.
Später erkenne ich meinen Gesprächspartner in mehreren YouTube-Videos der Corona-GegnerInnen wieder. Er war auch am 13.12. mit dabei und äußerte sich verächtlich über Polizei und die Corona-Regeln. Dass sich Corona-GegnerInnen wie Falk immer wieder auf die DDR-Zeit beziehen und sich als Widerstandskämpfer inszenieren, findet Ursula Kästner unangemessen. Die heute 70-Jährige war damals dabei in der Gethsemane-Kirche. Als Mitglied im Kirchengemeinderat hat sie an vielen Friedensgebeten teilgenommen.
Das kann man nicht vergleichen. Wir haben dort nicht eine Demo in der Kirche veranstaltet gegen Honecker, gegen das ZK, gegen die Partei, sondern wir haben unsere Empathie, unsere Solidarität in Fürbitten für zu Unrecht Verhaftete zum Ausdruck gebracht. Und das ist, glaube ich, die grundsätzliche Fehlinterpretation, also dass da gesagt wird, wenn hier steht Freiheit, dann bedeutet das, ich kann mir jetzt hier alles erlauben oder so.
Noch immer ist die Archäologin Gemeindemitglied. Beim Kaffee in ihrer Wohnung unweit der Prenzlauer Allee erzählt die gläubige Christin, wie bestürzt sie über die Versammlungen der selbsternannten Corona-GegnerInnen an ihrer Kirche ist.
Ja, es macht mich traurig, macht verunsichern, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass diese Spaziergänge, was es auch immer ist, also dass sie friedlich bleiben, nicht? Aber wenn man aus den Medien hört, dass dann hier und da eben doch Leute angegriffen werden, Polizisten, Ordnungskräfte und so weiter, das ist schon beängstigend.
So geht es auch Ulrike, eine der MitbegründerInnen der Initiative Gethsemane Kiez. Sie hat die DDR als Jugendliche in Dresden erlebt. Die Attitüde vieler Corona-GegnerInnen ist ihr deshalb zuwider.
Ich finde es wirklich entsetzlich zu sehen, wie Leute sich hier hinstellen. Zum Beispiel mir wurde direkt auch gesagt, naja, wir sind ja auch dabei, hier die neue Revolution anzuzetteln. Gibt eigentlich keinen besseren Ort als hier die Gethsemane-Kirche. Hier ging das ja schon mal los und jetzt machen wir unsere Revolution. Und ganz ehrlich, da bekomme ich fast Brechreiz, weil ich das derartig geschichtsvergessen finde, unerträglich finde, wie das Leid der Diktatur in der DDR damit auch verharmlost wird.
Eine Nachbarschaftsinitiative in Berlin-Prenzlauer Berg will Corona-Demonstranten an der Gethsemane-Kirche nicht das Feld überlassen. Lucia Weiß hat sich das für Deutschlandfunk Kultur aus der Nähe angeschaut. Die fünfte Welle der Corona-Pandemie rollt gerade auf uns zu. Und schon jetzt hat diese Pandemie mehr als 100.000 Menschen hierzulande das Leben gekostet. Aktuell steigen die Infektionszahlen wieder deutlich, vor allem weil sich die besonders ansteckende Omikron-Variante rasant ausbreitet. Bund und Länder haben gerade weitere Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht und gleichzeitig nimmt die Zahl der Proteste gegen diese Maßnahmen zu. Vor allem die Debatte über das Impfen und eine mögliche Impfpflicht wird sehr hitzig geführt. Die Kirchen und auch andere Religionsgemeinschaften positionieren sich in dieser Situation. Zwar nicht einheitlich für eine Impfpflicht, aber sie rufen ganz klar zum Impfen auf, denn das sei ein Akt der Nächstenliebe. Darüber spreche ich jetzt mit Franz Josef Bormann, katholischer Moraltheologe und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Schönen guten Tag, Herr Bormann.
Guten Tag, Frau Stalinski.
Ist die Corona-Impfung in dieser gesellschaftlichen Situation sowas wie eine christliche Pflicht?
Also zunächst mal würde ich sagen, sie ist eine vernunftbegründete Bürgerpflicht. Allerdings muss man das sofort präzisieren, weil der Begriff der Pflicht natürlich auch ein konkretionsbedürftiger Begriff ist. Also in der Ethik korrespondieren solche Pflichten ja bestimmten Gütern. Und zweifellos ist die Gesundheit und der Schutz unserer Gesundheit ein ganz basales Gut. Ich glaube, darüber gibt es auch im Wesentlichen keine Diskussion. Das Problem besteht jetzt ethischerseits nur darin, dass die Gesundheit natürlich nicht das einzige Gut ist, sondern es gibt eben viele verschiedene objektive Güter, die alle irgendwie schützens- und bewahrenswert sind. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie wir im Blick auf unsere konkreten Pflichten, die wir haben, so umgehen, dass dabei ein insgesamt vernünftiges Handeln der Menschen herauskommt. Also sie ist nicht nur eine Christenpflicht, sondern jede Bürgerin, jeder Bürger hat ein berechtigtes, vernünftiges Eigeninteresse am Schutz der eigenen Gesundheit, aber auch eine moralische Verpflichtung, zum Schutz für die Gesundheit anderer Mitbürgerinnen und Mitbürger beizutragen. Und von daher ergibt sich jetzt sozusagen die Notwendigkeit, die Reichweite und den Umfang dieser konkreten Pflicht genauer zu präzisieren.
Das heißt, es gibt da Überschneidungen zwischen allgemeinen moralischen Werten und christlichen Werten. Kann man denn dann auch im Umkehrschluss sagen, wer sich dieser Tage gegen eine Impfung entscheidet, kann kein guter Christ sein?
Ja, also deshalb sagte ich eben, diese Pflicht ist ja zunächst mal auch eine konkretionsbedürftige Pflicht und sie ist in vielfältiger Hinsicht konkretionsbedürftig. Es geht nicht nur um die Frage, wer dieser Pflicht unterliegt, sondern es geht ja auch um eine Konkretionsbedürftigkeit, etwa im Blick auf zum Beispiel den Zeitraum, die Frage, wann lasse ich mich impfen. Es gibt durchaus sehr altruistisch eingestellte Menschen, die sagen, in einer Situation, in der ja weltweit gesehen nach wie vor großer Mangel an Impfstoff herrscht, bin ich, der ich vielleicht keiner besonderen Risikogruppe angehöre, zunächst mal jemand, der auch überlegen sollte oder der das jedenfalls für sich selber entschieden hat, seinen eigenen Impfschutz eine gewisse Zeit lang zurückzustellen, um meinetwegen anderen, gefährdeteren Personen einen prioritären Zugang zu den Impfstoffen zu ermöglichen. Das halte ich zunächst mal für eine sehr hochethisch motivierte Einstellung, wo ich sagen würde, das gibt es selbstverständlich auch bei Christen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe mich im letzten Jahr auch sehr gewundert, was für ein Gedränge, nachdem wir ja da vom Ethikrat auch die Priorisierungskriterien entwickelt hatten, was für ein Gedränge herrschte in Deutschland in dieser Situation der initialen Knappheit der Impfstoffe, wurde ja auch sehr viel an dieser Kriteriologie vorbei geimpft. Und ich habe mich also nicht sofort gleich in die erste Stelle der Personen gesetzt, die da dran waren. Also ich habe auch eine gewisse Zeit lang zugewartet, weil ich dachte, ich gehöre jetzt noch nicht einer Altersgruppe an, die so akut gefährdet ist, also lass mal erstmal die Älteren den Vortritt und so weiter. Und das ist ja nicht nur etwas, was in einer Binnengesellschaft wie bei uns jetzt in Deutschland von Relevanz ist, sondern es ist ja global betrachtet noch viel wichtiger, solche Überlegungen auch mit in den Gesamtkalkül einzubeziehen. Und von daher sage ich nochmal, der Begriff der Impfpflicht, der wird oft so unspezifisch und unreflektiert verwendet. Man muss ihn in mehrfacher Hinsicht konkretisieren. Und diese zeitliche Komponente, wann lasse ich mich impfen, wann bin ich wirklich dran und wann ist es für mich auch notwendig, dass ich mich impfen lasse, diese Komponente wird oft ausgeblendet.
Da gehen wir gleich nochmal konkreter drauf ein. Aber vorher nochmal zu den religiösen Motiven. Es gibt ja auch unter Christen, beispielsweise in einigen freikirchlichen Gruppierungen ist das der Fall, die Haltung, beten ist besser als impfen. Jesus ist dein Immunsystem. Ist das auch ein gangbarer Weg?
Das halte ich ehrlich gesagt für blühenden Unfug. Also zunächst einmal gilt für Christen auch, dass sie an die ganz allgemeinen Erkenntnisse der Evidenz, der Naturwissenschaften gebunden sind. Und eine Urteilsbildung wird nicht dadurch irgendwie christlicher, dass sie irrationaler wird, sondern ganz im Gegenteil. Für die Christen gelten zunächst einmal die gleichen Grundgesetze der Natur und das heißt in dem Sinne auch die Grundgesetze der medizinischen Wissenschaft. Und es ist eben ganz klar, dass diesbezüglich eine Impfung der beste Gesundheitsschutz vor einer schweren Erkrankung durch Covid-19 darstellt. Es gibt keinerlei empirische Evidenz, dass das Gebet so wichtig ist, das sage ich als Theologe, natürlich ist, aber aus einer ganz anderen Perspektive heraus, dieses Gebet kann nicht auf die gleiche Stufe mit einer Impfung gesetzt werden und das Ganze sozusagen in ein Konkurrenzverhältnis zu setzen, das halte ich für einfach irrationales Geschwätz.
Der Deutsche Ethikrat, dem Sie ja auch angehören, hat sich kurz vor Weihnachten mehrheitlich, wenn auch mit kleiner Mehrheit, für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Sie sind allerdings gegen eine solche Impfpflicht für die Gesamtbevölkerung. Sie haben da eine differenziertere Position. Erklären Sie uns die mal und auch, warum Sie die vertreten.
Also die sogenannte Position 1, die wir in unserer Ad-hoc-Stellungnahme formuliert haben, sieht ja vor, dass zunächst mal gesagt wird, ja, also es gibt gute Gründe, zunächst einmal erster Schritt über den gegenwärtigen Status quo einer bereits beschlossenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht hinauszugehen. Und zwar deswegen, weil es auch in der Gruppe der Risikobevölkerung, also der Bevölkerungsanteil mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, noch immer eine eklatante Impflücke gibt. Also da ist immer so von ca. 3 Millionen der über 60-Jährigen die Rede. Diese Impflücke ist ein großes Problem für die Pandemiebekämpfung in Deutschland insgesamt. Und 7 Ratsmitglieder haben halt gesagt, es ist also ganz wichtig, dass wir jetzt über diese bereichs- und einrichtungsspezifische Impfpflicht noch einen Schritt hinausgehen, immer natürlich unter der Bedingung, dass gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Aber die Position besteht zunächst einmal darin zu sagen, dass die Impfpflicht risikobezogen ausgestaltet werden sollte. Und das bedeutet eben, dass dieser Impfpflicht nicht einfach alle, etwa alle über 18-Jährigen unterliegen, sondern dass dieser Impfpflicht zunächst einmal diejenigen Personen unterliegen, die alters- oder vorerkrankungsbedingt auch ein signifikant erhöhtes Risiko haben, im Falle einer Infektion einen schweren Krankheitsverlauf zu haben und damit eben auch eine ganz schwere Belastung für unser Gesundheitssystem darstellen. Das heißt also, wenn diese Nicht-Geimpften mit dem hohen Infektionsrisiko dann tatsächlich infiziert werden, dann ist es eben zu erwarten, nach dem, was wir bislang über die Erkrankung wissen, dass es da auch eine ganz stark erhöhte Gefahr für einen schweren Krankheitsverlauf gibt. Diese Leute werden hospitalisiert. Das heißt, sie müssen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sie unterliegen damit natürlich den ganzen Problemen einer sehr komplexen, sehr aufwendigen Behandlungsbedürftigkeit und sie nehmen natürlich damit anderen Patientengruppen Behandlungschancen weg, weil wir dann, wie gesagt, in eine Überlastungssituation hineingeraten. Und das gilt es zu verhindern und deswegen sagen wir, diesen Personen mit diesem erhöhten Risikoprofil für einen schweren Krankheitsverlauf, denen ist es zumutbar, dass man ihnen eine solche Impfpflicht abverlangt. Das sehen wir anders bei weitergehenden Ausweitungen, die wir im Wesentlichen für nicht verhältnismäßig und auch nicht für erforderlich halten. Und wir sind der Überzeugung, dass es ein bewährter ethischer Grundsatz ist, dass zunächst einmal das mildere Mittel den Vorzug verdient im Blick auf das Erreichen eines Zieles gegenüber einem viel weitergehenden Eingriff in Grundrechte der Person.
Also die Überlastung des Gesundheitssystems ist der maßgebliche Grund. Wenn wir aber auf die Situation der gesamten Gesellschaft blicken, die ja jetzt auch schon 2 Jahre lang unter dieser Pandemie leidet, mit wirtschaftlich, sozial, psychisch teilweise verheerenden Folgen. Und um das hinter uns zu lassen und die Pandemie dauerhaft in den Griff zu kriegen, ist derzeit ja das Impfen das wirkungsvollste Mittel, das wir haben. Reicht das nicht auch als ethisches Argument für eine allgemeine Impfpflicht?
Ja, da bin ich aus 2 Gründen eher skeptisch. Das eine ist, ich kann mir im Blick auf die Erfahrungen mit der Impfkampagne in der Vergangenheit einfach nicht vorstellen, dass uns das so ohne weiteres rein organisatorisch gelingt. Also das heißt, eine solche allgemeine Impfpflicht ab 18 ist einfach organisatorisch eine ganz hohe Hürde, dass das wirklich geordnet und auch fair umsetzen zu können. Dafür gibt es bisher kaum Erfahrungen. Das ist eine riesen logistische Herausforderung. Da sehe ich einfach nicht, wie wir das über einen längeren Zeitraum mit mehreren Impfdurchgängen, die wir wahrscheinlich brauchen werden, wirklich gut hinbekommen. Und dann muss man natürlich sagen, auch diese Vorstellung, wir machen das jetzt mal und dann sind wir sozusagen aus dem Schneider, die halte ich insofern für relativ naiv, weil die Pandemie ja einfach ein globales Geschehen ist. Und wir wissen ja gar nicht, wie viele neue Mutanten wir noch kriegen und ob und inwiefern unsere Impfstoffe, die wir gegenwärtig zur Verfügung haben, überhaupt geeignet sind, das Ziel, was man sich davon verspricht, auch zu erreichen. Natürlich ist es erstrebenswert, dass wir eine hohe Durchimpfungsquote erreichen, aber also erstmal ist es natürlich ein ethischer Grundsatz zu sagen, die freiwillige Impfung ist natürlich in jedem Fall vorzugswürdig gegenüber einer gesetzlich verordneten Zwangsimpfung sozusagen. Ja, also jetzt nicht im Sinne von einer mit Gewalt durchgeführten Impfung, aber es ist ja doch klar, dass hinter jeder gesetzlichen Impfpflicht ein entsprechendes staatliches Zwangsregime stehen muss, auch wenn es natürlich variabel ausgestaltet werden kann. Also meinetwegen nur mit Bußgeldern oder so etwas Ähnlichem. Ja, aber kurzum noch einmal, es ist die wesentlich aufwendigere Methode. Die Begründungspflichten sind viel, viel stärker bei dieser viel weitergehenden Maßnahme. Es gibt viel weniger empirische Evidenz, an der man sich orientieren kann, dass das schon mal gut und so weiter durchgeführt worden ist. Also von daher würde ich sagen, es ist ein begründungspflichtigeres, aufwendigeres Projekt und angesichts der vielen Defizite in der Impfkampagne der Vergangenheit meine ich, dass auch der Gesetzgeber politisch gut beraten wäre, etwas kleinere Brötchen zu backen diesbezüglich und mehr so eine risikobezogene Impfpflicht mit einem etwas eingeschränkteren Personenkreis durchzusetzen. Wenn uns das gelingt, wären wir schon einen großen Schritt weiter. Und ob das andere jemals gelingt oder jemals das erhoffte Ziel erreichen kann, das ist meines Erachtens mit mehreren Fragezeichen verbunden. Abgesehen von den viel stärkeren grundrechtlichen Eingriffen, die da zu begründen wären, gerade bei Personen, die selber ja für sich persönlich selbst nur ein sehr geringes Risiko Risiko haben, jemals einen schweren Krankheitsverlauf zu haben.
Was müsste denn passieren oder in welcher Situation müssten wir gesellschaftlich sein, dass Sie sagen würden, das rechtfertigt dann eine allgemeine Impfpflicht?
Naja, zunächst müsste man natürlich erstmal sagen, dass jede Person zunächst mal angemessen und das heißt auch niederschwellig, kultursensibel etc. über die ganzen Sachverhalte, auch die Sinnhaftigkeit der Impfung aufgeklärt werden müsste. Es müssten genügend Impfstoffe zur Verfügung sein. Es müsste eine entsprechende Aufklärung erfolgt sein. Es müssten auch die Möglichkeiten, dann sich impfen zu lassen, relativ gut erreichbar sein und so weiter und so weiter. Und erst wenn diese Maßnahmen sozusagen alle erfüllt wären und auch global gesehen eine viel weniger große Knappheit an Impfstoffen vorhanden wäre, ich glaube, erst dann wäre ich bereit, so einer allgemeinen Impfpflicht wirklich als letztes Mittel dann, ich sage jetzt mal, zuzustimmen.
Wir erleben gerade, dass die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, auch gegen eine mögliche Impfpflicht, zunehmen. Wir haben es gerade im Beitrag gehört, da protestieren die Menschen sogar rund um eine Kirche, die Gethsemane-Kirche in Berlin. Wie müssen die beiden großen Kirchen sich in dieser teilweise sehr aufgeladenen Situation und Debatte verhalten?
Also Sie müssen natürlich einmal zwei Dinge tun. Das eine ist, an die Eigenverantwortung der Personen zu erinnern. Das heißt, jetzt gehe ich nochmal an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Natürlich hat jeder zunächst einmal die Verantwortung, auch einen Beitrag zu leisten im Rahmen dieser gegenwärtigen pandemischen Situation. Und das heißt, er muss natürlich unnötige eigene Gefährdungen seiner Gesundheit vermeiden und er muss Rücksicht nehmen auf Dritte, gerade auf diejenigen, die besonders verletzlich sind. Das Thema Impfen, darüber aufzuklären, dafür auch zu werben, das ist sicherlich auch eine Aufgabe der Kirchen, aber nicht im Sinne eines Überredens, sondern eben im Sinne eines Überzeugens. Und damit komme ich nochmal auf die Notwendigkeit, auch an die empirische Sachlage, an die Evidenzlage zu erinnern und so weiter und eben auch solche irrationalen Argumente wie eben Beten ist genauso gut wie Impfen oder so, das sollten die Kirchen natürlich um Gottes Willen nicht machen. Das tun die großen Kirchen ja meines Wissens auch nicht. Also die kommen ja ihrer diesbezüglichen Verantwortung auch in hohem Maße nach. Die Proteste sind deswegen auch oder werden deswegen auch immer aggressiver, weil das sind natürlich ganz heterogene Gruppen, die da protestieren. Es gibt die Gruppe der wirklich ganz dogmatischen Impfgegner, die ist ja nur ein Teilaspekt davon. Es sind auch Instrumentalisierungen dieser Sorgen von Menschen vor Impfung durch verschiedene politische Partikularinteressen zu beobachten. Da mischt sich natürlich auch ganz viel Frustration, der sich aus ganz anderen Quellen speist, so eine Gesamtopposition gegenüber die Regierung insgesamt, den Staat insgesamt, ist zunehmend zu beobachten. Und da muss man natürlich genau hingucken, was die wirklichen Ursachen für diese Haltung ist. Das sind ja Dinge, die teilweise instrumentalisiert werden und die mit der Pandemie und der Impfproblematik überhaupt nichts zu tun haben, sondern die eben für ganz andere Dinge instrumentalisiert werden. Also kurzum, das Ganze ist vielschichtig und deswegen sollte man auch versuchen, diese verschiedenen Motive, die dort bei Leuten, die da auf die Straße gehen, zu differenzieren und zu versuchen, durch eine versachlichte, aufklärerische Kampagne auch die Menschen noch zu erreichen, die noch erreicht werden können. Das wird nicht für alle Menschen gelten, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass man einen Teil dieser Leute, die ja jetzt in eine Radikalisierung abzudriften drohen, durchaus noch erreichen kann. Und ich würde mir diesbezüglich auch von Seiten der staatlichen Akteure eine etwas geordnetere und wohlüberlegtere Kommunikationskampagne wünschen. Wenn das immer mehr so in Richtung einer Drohkulisse wird, dann verhärten sich natürlich auch leicht die Fronten und damit ist letztendlich der Gesellschaft und keinem der Akteure in der Gesellschaft gedient. Also Versachlichung ist wichtig und auch, ich sage jetzt mal, eine deeskalierende, aber wohlüberlegte Gesamtkommunikationsstrategie, die würde ich mir da sehr wünschen.
Sagt der katholische Moraltheologe und Mitglied des Deutschen Ethikrats Franz Josef Bormann. Vielen Dank, Herr Bormann.
Danke Ihnen, Frau Stelinski.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Bei uns geht es heute um die Rolle der Kirchen in den aktuell sehr aufgeladenen gesellschaftlichen und politischen Debatten, von denen die Corona-Krise sicherlich gerade die akuteste ist. Aber es gibt noch andere Politikfelder, die für Kirchen und Religionsgemeinschaften eine große Rolle spielen oder in die sie sich traditionell einmischen. Nach 16 Jahren mit einer CDU-CSU geführten Regierung, also einer Regierung, die das C für christlich im Namen trägt, ist allerdings klar, es wird schwieriger werden für die Kirchen. Bei der Vereidigung der neuen Bundesregierung hat nur etwa die Hälfte der Ministerinnen und Minister sich auch auf Gott berufen. Olaf Scholz ist der erste konfessionslose Kanzler Deutschlands und auch im Koalitionsvertrag hat die Ampelkoalition Pflöcke eingerammt. Michael Hollenbach.
Einer der größten Konfliktpunkte zwischen den Kirchen und der Ampelkoalition dürfte wohl die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs werden. Die neue Regierung will eine Kommission berufen, um Regelungen eines Schwangerschaftsabbruchs jenseits des Strafrechts zu suchen.
In der Tat rechnen wir da mit gewissen Kontroversen. Das kann man schon daran sehen, dass im Koalitionsvertrag der Paragraph 218 unter der Überschrift reproduktive Selbstbestimmung steht, während wir Kirchen doch auch noch einen anderen Aspekt, nämlich die Tatsache, dass es sich um werdendes Leben handelt und nicht nur um die Selbstbestimmung der Frau.
Martin Dutzmann ist so etwas wie der Cheflobbyist der EKD, der evangelischen Kirche in Deutschland. Er vertritt die Interessen der Protestanten gegenüber der Bundesregierung und dem Parlament. Sein katholisches Pendant ist Prälat Karl Jüsten.
Wir glauben, dass die jetzige Schwangerschaftsregelung in Deutschland zur Befriedung der Situation in Deutschland beigetragen hat. Wir haben sie damals kritisiert, weil sie uns schon zu weitgehend war. Und wir warnen davor, eine weitere Liberalisierung vorzunehmen.
Entschieden wendet sich Jüsten gegen eine Abschaffung des Paragraphen 219a. Das Werbeverbot für einen Schwangerschaftsabbruch.
Es ist hier etwas Widersinniges. Der Paragraph 218 ist nach wie vor eine Straftat und für eine Straftat zu werben, ist ja widersinnig.
Auf der anderen Seite muss man auch sehen, es kann ja nicht darum gehen, dass eine Frau, die etwas tut, wo sie einen Anspruch drauf hat nach einer Beratung, dass sie dann nicht Informationen bekommen kann.
Betont Uwe Heimowski. Er ist der Interessenvertreter der konservativen Evangelischen Allianz, einem Netzwerk evangelikaler christlicher Gemeinschaften. Der Rat der EKD hatte sich bislang für ein Werbeverbot ausgesprochen. Evangelische Frauenverbände hatten dagegen für die Abschaffung des Paragraphen 219a plädiert. Nun wird man diese Frage im Rat der EKD nochmal neu diskutieren. Martin Dutzmann.
Das verspricht tatsächlich dann auch eine innerkirchliche Auseinandersetzung, aber der müssen wir uns und werden wir uns stellen.
Ein anderer Diskussionspunkt, das Ampelbündnis will sich für eine Liberalisierung der Reproduktionsmedizin einsetzen. Dazu zählt unter anderem die finanzielle Förderung der künstlichen Befruchtung und der Präimplantationsdiagnostik. Mit der PID kann herausgefunden werden, ob ein Embryo Anomalien im Erbgut aufweist, bevor er in die Gebärmutter eingesetzt wird. Und die Bundesregierung plant die Option einer sogenannten altruistischen Leihmutterschaft.
Beim Thema etwa Leihmutterschaft, PID, wird es sicherlich nochmal zu einer vertieften Auseinandersetzung kommen und zu einer Prüfung, ob die gesellschaftliche Wirklichkeit inzwischen sich so verändert hat und die ethische Einsicht sich so verändert hat, dass wir da anders uns positionieren müssen.
Die katholische Kirche zeigt sich da weitaus weniger kompromissbereit. Sie will die bisherigen Regelungen beibehalten. Die Haltung der Protestanten ist da flexibler.
Es ist nicht unsere Art, Pflöcke einzurammen, sondern wir versuchen jeweils die gesellschaftliche Entwicklung zu betrachten, aber eben auch unsere ethischen Grundsätze und beides aufeinander zu beziehen, damit letztendlich das, was wir sagen, auch den Menschen in ihrer Urteilsfindung dient.
Ein weiterer Konfliktpunkt, die Staatsleistungen. Die gehen auf eine Regelung von 1803 zurück. Damals verpflichtete sich der Staat, den Kirchen Entschädigungen für Enteignungen zu zahlen. Diese Entschädigungszahlungen, mittlerweile fast 600 Millionen Euro pro Jahr, sollten allerdings, so sah schon die Weimarer Verfassung und so sieht es auch das Grundgesetz vor, durch eine Einmalzahlung abgelöst werden. Bis heute ist das nicht geschehen. Das hat sich nun die neue Bundesregierung vorgenommen. Schätzungen gehen von rund 11 Milliarden Euro aus, die den Kirchen zu zahlen wären. Kirchenvertreter wie Prälat Karl Jüsten betonen ihre Bereitschaft zum Dialog.
Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass Entschädigungen mit einem Male zu zahlen sind, dann halte ich das auch für unrealistisch. Wir können uns vorstellen, dass man über einen längeren Zeitraum die Entschädigungen vollziehen kann. Und das ist jetzt eben auch Gegenstand der Gespräche.
Die Bundesregierung will mit einem Gesetz über die Grundsätze der Ablösung den Weg bahnen. Die Bundesländer müssten dann die Einzelheiten regeln. Auch das kirchliche Arbeitsrecht will sich die neue Regierung vornehmen. Im Koalitionsvertrag steht, Gemeinsam mit den Kirchen prüfen wir, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht angeglichen werden kann. Der dritte Weg des kirchlichen Arbeitsrechts, der vor allem die sogenannte Dienstgemeinschaft betont und Betriebsräte, Streiks und die Mitwirkung der Gewerkschaften zu vermeiden versucht, könnte zur Disposition stehen. Martin Dutzmann ist dagegen der Meinung,
dass das kirchliche Arbeitsrecht insgesamt für gerechte Arbeitsverhältnisse sorgt. Die Bezahlung bei uns ist in der Regel etwas über vergleichbaren Arbeitgebern. Vor allen Dingen haben wir eine sehr hohe Tarifbindung.
Unter Druck steht vor allem die katholische Kirche. So hatten besonders europäische Gerichte schon mehrfach das kirchliche Arbeitsrecht kritisiert. So beispielsweise, als ein Chefarzt in einem katholischen Krankenhaus entlassen wurde, weil er entgegen der katholischen Morallehre wieder geheiratet hatte. Diese sogenannten Loyalitätsobliegenheiten hat die katholische Kirche mittlerweile entschärft, betont Karl Jüsten.
Das haben wir Kirchen schon selbst neu gelöst. Wir haben vor einigen Jahren hier die Loyalitätsobliegenheiten geändert und die stehen auch jetzt gar nicht mehr zur Diskussion.
Zumindest gab es eine gewisse Liberalisierung. Eine Kündigung soll nur noch dann ausgesprochen werden, wenn der Fall die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche beeinträchtige oder, so wörtlich, ein erhebliches Ärgernis in der Dienstgemeinschaft erregt. Kritische Einwände gegen den Koalitionsvertrag kommen auch von dem evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt. Deren Präsidentin Dagmar Prün begrüßt zwar, dass es weiterhin ein Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gibt, aber
ich finde es falsch, dass im Koalitionsvertrag nicht der Mut zu erkennen ist, tatsächlich die Corona-Krise und die Covid-Pandemie im globalen Süden zu bekämpfen. Dafür hätte es tatsächlich eine zeitlich begrenzte Aussetzung der geistigen Eigentumsrechte von Impfstoffen gebraucht. Wenn wir auf den Koalitionsvertrag schauen, dann sehen wir da, dass von Maßnahmen wie von freiwilligen Produktionspartnerschaften gesprochen wird. Damit wird man die Corona-Pandemie nicht besiegen.
Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, zeigt sich durchaus zufrieden mit den Vorhaben der Ampelkoalition. Aber er erhofft sich ein deutlicheres Zeichen gegen Antisemitismus.
Es muss ganz klar zum Ausdruck kommen, dass Antisemitismus, egal in welcher Form, in welcher Art, in keiner Weise geduldet wird. Und das kann nicht nur in Worten, sondern das muss auch in Taten geschehen. Da meine ich ganz konkret einen Strafrahmen schaffen, der auch klar zum Ausdruck bringt, dass in keiner Weise Antisemitismus geduldet wird.
Bei aller Kritik lobend äußern sich die Vertreter der Religionsgemeinschaften vor allem über neue Ansätze in der Migrations- und Flüchtlingspolitik.
Es gibt vieles, was wir wirklich auch richtig gut finden und das geht manchmal ein bisschen unter,
meint Uwe Heimowski von der Evangelischen Allianz. Und der katholische Prälat Karl Jüsten gibt zu bedenken.
Insgesamt muss man natürlich feststellen, dass die religiöse Landkarte sich in Deutschland verändert hat. Und wenn nur noch knapp die Hälfte der Bevölkerung einer der beiden großen Kirchen angehört, dann kann man natürlich auch nicht erwarten, dass die Politik uns anders beurteilt oder anders bewertet, als die Situation der Gesellschaft ist.
Große Veränderungen stehen womöglich für die Kirchen an in dieser Legislaturperiode. Zumindest, wenn die Koalition all diese Konfliktpunkte auch tatsächlich anpackt. Unsere Sendung Religionen von Deutschlandfunk Kultur gibt's auch im linearen Radio, immer sonntags um 14 Uhr. Und noch mehr aus der Welt der Religionen, natürlich auch bei unseren Kollegen vom Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.